ARD.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 14. Oktober und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Die menschliche Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit sowie die Angst vor Krieg und Gewalt verbindet sie, die Schauplätze dieser Ausgabe. Nahe Osten, Ukraine, Deutschland. Während sich in Israel und im Gazastreifen die Freude über die Freilassung der letzten überlebenden Hamas-Geiseln und der vielen palästinensischen Gefangenen, die auf beiden Seiten spürbare Erleichterung über den Waffenstillstand, mit der Trauer um die vielen Toten mischen und überschattet werden von der Sorge, der Krieg könnte wieder aufflammen, während all dessen müssen die Menschen in der Ukraine weiterhin die tödlichen Angriffe der russischen Streitkräfte fürchten, fühlen sich unendlich weit weg von einer Feuerpause, geschweige denn einem Frieden. Und bei uns stellen sich nun wohl nicht wenige die bange Frage, ob ein bewaffneter Konflikt mit Russland näher rücken könnte, Kai.
Ja, denn eine entsprechend eindringliche Warnung haben ja die Chefs der drei deutschen Geheimdienste ausgesprochen, als sie am Montag vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages zu den aktuellen Bedrohungslagen Stellung nahmen, mit denen sich Deutschland konfrontiert sieht. Ausnahmsweise also nicht im abhörsicheren Raum, sondern im öffentlichen.
Ja, und besonders deutlich wurde dabei nach meiner Wahrnehmung der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Martin Jäger. Er warnte vor der realen Gefahr eines militärischen Konflikts mit Russland, das die NATO unterminieren und die Demokratien in Europa destabilisieren wolle.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird Russland, wenn nötig, auch eine direkte militärische Auseinandersetzung mit der NATO nicht scheuen.
Und man solle nicht glauben, dass noch viel Zeit bleibe, so Jäger weiter.
Unser Gegner kennt keine Rast- und Ruhezeiten. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen in der Annahme, ein möglicher russischer Angriff käme frühestens 2029. Wir stehen schon heute im Feuer.
In dasselbe alarmierende Horn stießen auch Martina Rosenberg, die Präsidentin des militärischen Abschirmdienstes MAD, sowie der neue Verfassungsschutzchef Sinan Seelen.
Russland ist zweifellos aggressiv, offensiv und zunehmend eskalativ.
Die Bedrohungsanalyse der Geheimdienstspitzen mündet im Kern in denselben Befund. Deutschland befinde sich nicht im Krieg, aber auch nicht im Frieden. Überraschen dich die Statements der Geheimdienstchefs eigentlich, Kai?
Nein, wir kannten ja bereits die Diagnose eben dieser Geheimdienste. Bis Ende des Jahrzehnts werde Russland in der Lage sein, einen NATO-Staat anzugreifen. Davon hat ja Martin Jäger auch gerade gesprochen. Woher dann ja diese Jahreszahl 2029 stammt, also dem Jahr, in dem Putin die NATO testen könnte. Diese Zahl 2029 war von Verteidigungsminister Pistorius, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in die Welt gesetzt worden. Allerdings wurde danach ja schnell klar, dass so mancher gar nicht so glücklich über dieses Datum war, weil das eben auch klang nach, ach, dann haben wir ja noch 4 Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und so verstehe ich jetzt auch den neuen BND-Chef Martin Jäger, wenn er sagt, man stehe bereits heute im Feuer. Und das sagt er nicht nur, weil er hunderte Drohnen- und Raketenangriffsnächte als Botschafter in Kiew erlebt hat in den letzten Jahren, sondern er sagt es auch, weil er offensichtlich das Gefühl hat, dass in Deutschland noch nicht alle aufgewacht sind und immer noch Menschen denken, Putin wolle nur ein bisschen spielen. Und er sagt es eben letztlich auch, weil es ja handfeste Belege gibt, dass sich die Bedrohung, die hybride Bedrohung verschärft hat in Europa. Wahlmanipulation, Propaganda, Desinformation, Spionage, teilweise auch schon Sabotage, Auftragsmorde auch auf deutschem Boden, Luftraumverletzungen durch Drohnen und Kampfflugzeuge. All das nimmt zu und wir hatten ja insbesondere über die Drohnen zuletzt auch sehr intensiv und genau darüber berichtet.
Ja, und die Dienste fordern nun mehr Befugnisse. BND-Chef Jäger sagte, man müsse sich fragen, ob man die Entwicklung dieser Bedrohungen weiterhin nur beobachten und registrieren oder irgendwann auch mal aktive Gegenmaßnahmen ergreifen wolle.
Mit dem Begriff kognitive Kriegsführung kann ich sehr viel anfangen. Eine Konfrontation, eine Auseinandersetzung wird zuallererst im Kopf gewonnen. Ja, man muss den Willen haben,
dem Gegner Widerstand entgegenzusetzen. Deutschland ist für Russland im Augenblick ganz klar erkennbar Zielfläche Nummer eins in Europa. Das hat damit zu tun, dass wir eine so führende Rolle einnehmen bei der Unterstützung der Ukraine. Das hat auch damit zu tun, dass wir der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union sind und von außen betrachtet im Augenblick außen- und sicherheitspolitisch als sehr handlungsfähig dastehen. Deshalb ziehen wir das auf sich. Die Frage ist, wie agiert man dagegen? Ist jetzt schon mehrfach erwähnt worden, die ganze Toolbox, das Vollsortiment ist im Einsatz.
Ja, was dieser Werkzeugkasten genau umfasst, wollte Jäger in der Öffentlichkeit nicht ausbreiten, Kai.
Ja, und zur Wachsamkeit mahnen die Geheimdienste übrigens auch beim Blick auf die Entwicklung in Israel und im Gazastreifen. Für Hamas-Terroristen könne Deutschland künftig ein Operationsgebiet werden.
Über die Hoffnung und den Hass im Nahen Osten, über die Chancen für eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern, über die Lücken und Tücken des Friedensplans von Donald Trump und die Gefahr, dass die Bedrohung durch den Hamas-Terror bleiben könnte, über all das rede ich gleich mit unserem früheren Kollegen Richard C. Schneider, einem langjährigen Beobachter des Nahostkonflikts und Kenner der Region. Doch zunächst zu unserem Kernthema, Kai. Oberflächlich betrachtet verbindet den Krieg in Gaza mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht viel. Aber es gibt schon etliche Stimmen, die eine Verbindung herzustellen versuchen.
Vergleichen lassen sich die Kriege natürlich weder in der Entstehung noch im Verlauf, aber so die Hoffnung nicht weniger westlicher Politiker, vielleicht was deren Ende betrifft. Jedenfalls äußern nun reihenweise viele die Hoffnung, dass US-Präsident Trump als Friedensengel sozusagen auch in der Ukraine Erfolg haben möge. Und dieser optimistischen Aussicht gab auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Nahrung, als er bei Fox News, also man kann sagen direkt für die Ohren von Donald Trump bestimmt, dessen Leistungen bezüglich Gaza lobte.
Ich halte das für einen großen Erfolg. Und natürlich sendet das eine Botschaft und gibt uns Hoffnung, dass mit solcherlei Druck, den Präsident Trump in Nahost benutzt hat, Frieden erreicht wurde. Und ich hoffe, dass er dieselben Instrumente benutzt oder noch mehr, um Putin unter Druck zu setzen, damit der seinen Krieg in der Ukraine beendet.
Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, in Ägypten mit Donald Trump über Frieden in der Ukraine reden zu wollen. Außenminister Johann Wadephul spricht von einer Signalwirkung für den Krieg gegen die Ukraine, also unübersehbar. Es ist der Versuch, diese Dynamik der, sagen wir mal, vorläufigen Lösung eines unlösbar scheinenden Konflikts mitzunehmen. Vor allem aber scheint es jetzt möglich, Trump eben nicht nur bei Laune und bei der Stange zu halten, sondern ihn vielleicht dazu zu motivieren, mehr zu tun in Sachen Ukraine. Denn das war und ist ja eine der größten Befürchtungen, dass der US-Präsident, wenn er sich an Putin die Zähne ausbeißt, einfach die Lust verliert irgendwann und sagt, Ukrainer und Europäer, macht euren Kram da mal alleine, uns interessiert das nicht mehr. Zudem sehen einige die Chance, jetzt ein noch grelleres Licht zu werfen auf Putins Unwillen, diesen Krieg zu beenden. Wozu sich hingegen in Gaza die Hamas ja bereit erklärt zu haben scheint, sage ich mal vorsichtig, jedenfalls zu einem Waffenstillstand bereit erklärt hat. Entwaffnet ist sie ja noch nicht. Kurzum, man versucht also in Sachen Ukraine Trump zu signalisieren, bitte betätige dich noch einmal als Friedensengel und zwar möglichst auch hier in der Ukraine.
Ohne Garantie auf Erfolg, versteht sich. Wie das dennoch erreicht werden kann, das hat Zelensky ja deutlich gemacht, mit mehr Druck auf den russischen Machthaber.
Genau, das ist das Mantra der Ukraine und der Europäer seit langem. Und was sich Zelensky da vorstellt, sagt er ja auch bei jeder Gelegenheit. Aktuell geht es ihm um Luftverteidigung, sprich Patriots, und um weitreichende Waffen. Man rede über mehr Attackams, hieß es. Und wir berichten ja nun auch schon zum wiederholten Mal darüber, dass Trump ernsthaft darüber nachdenke, Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern. Man rede darüber, hat auch Zelensky bestätigt. Und Trump selbst, nachdem er vor einer Woche ja erklärte, er habe sort of, also irgendwie eine Entscheidung getroffen, richtete jetzt erneut eine entsprechende Warnung in Richtung Russland.
Do they want to have Tomahawks going in that direction? I don't think so. I think I might speak to Russia about that. I might say, look, if this war's not going to get settled, I'm going to send them Tomahawks. I may say that.
Wollen die, dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht. Ich denke, ich werde mit Russland darüber reden. Ich könnte sagen, schaut mal, wenn dieser Krieg nicht beendet wird, könnte ich Tomahawks schicken. Das war in der Air Force One auf dem Weg nach Ägypten, als Donald Trump genau diese Worte sagte. Aber die Tonqualität ist jedenfalls nicht schuld daran, dass die entscheidende Frage aus meiner Sicht jedenfalls noch nicht endgültig beantwortet ist. Und das ist ja so eine täglich grüßt das Murmeltier-Frage. Hat Trump jetzt wirklich eine Wende im Umgang mit Putin und in der Unterstützung der Ukraine vollzogen oder nicht? Wir reden jetzt schon sehr lange über Wirtschaftssanktionen zum Beispiel, seit Monaten eigentlich. In Kraft gesetzt sind sie bislang nicht. Und das ist eigentlich nur ein Beispiel. Dann bleibt nach wie vor die Frage, welche Tomahawks Trump denn schicken würde. Das von uns vergangene Woche aufgeworfene Problem, dass die USA praktisch nur noch über seegestützte Tomahawks verfügen nach der landgestützten Verschrottung infolge des INF-Vertrags und einiger Tests, die dann aber wieder eingestellt wurden mit einer landgestützten Version, scheint mir dieses Problem weiter ungelöst. Mit JASSMs gäbe es zwar eine Alternative, aber es gibt eben noch jede Menge ungelöster praktischer Fragen, die vorher geklärt werden müssen. Unübersehbar ist aber auch, dass derzeit jedenfalls die Präsidenten der USA und der Ukraine einen innigeren Umgang pflegen als noch Ende Februar nach dieser Demütigung im Weißen Haus. Die beiden telefonierten am Wochenende gleich zweimal und nun soll ja am Freitag ist ein Arbeitsmittagessen der beiden Trump und Zelensky in Washington geben, was durch eine hochrangige ukrainische Delegation in den kommenden Tagen vorbereitet werden soll. Eins der Hauptthemen, weitreichende Waffen, sprich Tomahawks. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wurde bei ihrem Besuch in Kiew am Montag aktuell danach gefragt, ob die Europäer diese Tomahawk-Lieferung eigentlich begrüßen würden.
We welcome all the tools that make Ukraine stronger and Russia weaker.
Wir begrüßen alle Instrumente, die die Ukraine stärker und Russland schwächer machen, so die Worte von Kaja Kallas. Der Kreml versucht ja seit Wochen die USA von der Tomahawk-Lieferung abzuhalten mit verschiedentlichen Narrativen. Jetzt sagt der Vizechef des Sicherheitsrats Dmitri Medvedev, man könne nicht unterscheiden, ob Tomahawk-Sprengköpfe nuklear oder konventionell bestückt seien.
Wenn wir uns die Lage in der Ukraine anschauen, dann ist deutlich erkennbar, wie sehr Russland weiterhin mit seinen Luftangriffen darauf abzielt, die ukrainische Energieinfrastruktur zu treffen bzw. lahmzulegen, Kai.
Das tut Russland genau jetzt angesichts des bevorstehenden Winters. Jüngstes Beispiel, ein Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Kharkiv in der Nacht zu diesem Dienstag, wobei auch ein Krankenhaus Behördenangaben zufolge beschädigt wurde. Zeitweise fiel die Stromversorgung für 30.000 Menschen dort aus. Und das ist ein Phänomen, mit dem die Ukrainerinnen und Ukrainer auch in anderen Ballungszentren seit Tagen zu kämpfen haben. Insgesamt habe Russland, so lauten die Zahlen des ukrainischen Präsidenten Zelensky, allein in der vergangenen Woche 3.100 Drohnen, 92 Raketen und 1.360 Gleitbomben auf sein Land abgefeuert. Die Ukraine ihrerseits wehrt sich weiterhin, muss man sagen, indem sie auf russische Munitionsfabriken, auf Ölraffinerien zielt. Am Montag bestätigte die russische Seite, die Ukraine habe ein Öldepot auf der Krim angegriffen. Und diese Angriffe zeigen Wirkung. Über Benzinengpässe, über Schlangen vor Tankstellen hatten wir schon berichtet. Nun sah sich Machthaber Putin Berichten zufolge gezwungen, Staatshilfen für die Ölraffinerien aufrechtzuerhalten, die eigentlich heruntergefahren werden sollten, was die Staatskasse natürlich zusätzlich unter Druck setzt. Und auch interessant in diesem Zusammenhang fand ich einen Bericht der Financial Times, demzufolge die USA eine wichtige Rolle bei diesen ukrainischen Angriffen spielen, indem sie der Ukraine eben Geheimdienstinformationen liefern, damit die Drohnen auch ihr Ziel erreichen. Vielleicht also doch ein Zeichen dafür, dass Trump sich für einen druckvolleren Kurs gegenüber Putin entschieden hat.
Ja, und Stichwort Druck. Bleibt es dabei an den Frontlinien, dass die Ukraine vor allem im Donbass erheblich unter Druck steht?
Das ist so. Es wird weiter erbittert gekämpft. Die Ukraine wehrt sich hier und da mit Gegen- und Entlastungsangriffen, auch mit Rückeroberungen von Gebiet, bleibt aber gerade im entscheidenden Oblast Donetsk unter Druck. In fast allen Himmelsrichtungen wird zum Beispiel um die Stadt Pokrovsk herum gekämpft und mittlerweile ja auch in der Stadt selbst. Strategisch, sagen uns Militärbeobachter, hat das keine gigantische Bedeutung mehr. Aber wenn Russland diese Stadt im Donbass eingenommen hat, die sie längst eingenommen haben wollte, muss man immer dazu sagen, dann wird die Propaganda das groß als Erfolg sicherlich verkaufen. Bemerkenswert fand ich, dass NATO-Chef Mark Rutte es offensichtlich zu seinem Anliegen gemacht hatte, der angeblichen Unbesiegbarkeit Russlands, die ja Moskau bei jeder Gelegenheit herauszustellen sucht, etwas entgegenzusetzen versuchte.
In 2022, Russia thought it could crush Ukraine within days. In the fourth year of its brutal war, Russia is struggling to advance.
2022 dachte Russland, es würde die Ukraine innerhalb weniger Tage erdrücken, aber im vierten Jahr seines brutalen Krieges hat Russland Probleme voranzukommen. Und dem setzte der NATO-Generalsekretär noch einen obendrauf, indem er die russische Marine mit Spott wirklich überzog und sagte, im Mittelmeer sei die einst so stolze Flotte kaum mehr präsent, außer mit einem U-Boot.
There is a long and broken Russian submarine limping home from patrol. What a change from the 1984 Tom Clancy novel The Hunt for Red October. Today it seems more like The Hunt for the Nearest Mechanic.
Es gibt ein einsames, kaputtes russisches U-Boot, das nach seiner Patrouille nach Hause humpelt. Was für ein Wandel seit dem Tom Clancy-Roman aus dem Jahr 1984 Jagd auf Roter Oktober. Heute sieht es eher nach Jagd nach der nächsten Werkstatt aus. So redet ein NATO-Generalsekretär eher selten. Was dahinter steckt, ist aber aus meiner Sicht klar. Es ist, nachdem Trump schon Russland einen Papiertiger nannte, der Versuch, all denen entgegenzutreten, die behaupten, eine Unterstützung der Ukraine sei eine Verschwendung von Ressourcen und letztlich nutzlos.
Und wir weiten den Blick bei Streitkräfte und Strategien ja regelmäßig auf andere Krisen- und Konfliktherde dieser Welt. Und da scheint mir ganz aktuell einer wichtig zu werden, der mich zumindest völlig überrascht hat. Ich rede von den schweren Gefechten in der Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan. Da beschießen sich plötzlich die pakistanische Armee und afghanische Kräfte, sprich die Taliban. Du bist mit der Region sehr vertraut seit deiner Korrespondentenzeit, Kai. Wie ist das zu erklären?
Zunächst mal ist das tatsächlich überraschend, weil Pakistan bzw. dessen Geheimdienst ja über all die Jahre, als auch die Bundeswehr in Afghanistan zu stabilisieren versuchte, als heimlicher Unterstützer der Taliban in Afghanistan galt, einfach um den pakistanischen Einfluss auf den Nachbarn zu wahren. Und damals gab es diesen etwas frustrierten, als Anklage gemeinten Satz von US-Außenministerin Hillary Clinton: Wenn sie sich Schlangen in ihrem Hinterhof halten, können sie nicht damit rechnen, dass die nur die Nachbarn beißen. Zu hören übrigens auch im Vorspann dieser legendären Serie Homeland. Sollte heißen damals, wer Terrorgruppen unterstützt, kann die nur schwer im Zaum halten. Nun also pakistanische Armee gegen afghanische Taliban. Warum? Es gab schon immer einen pakistanischen Ableger der Taliban, die Tehrik-e-Taliban, TTP abgekürzt, die seit vielen Jahren Pakistan mit Anschlägen überziehen. Das war ein Dauerthema während meiner Korrespondentenzeit dort. Erst war die Begründung der Terroristen, Pakistan arbeite mit den USA zusammen. Nun lautet sie, ihr seid nicht islamistisch genug. Auch erkennen diese Taliban die einst von den Briten gezogene Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan nicht an, etc. etc. Und dieser pakistanische Taliban-Ableger ist eigentlich unabhängig von ihren afghanischen Brüdern, die ja nun regieren in Kabul seit dem Abzug der internationalen Truppen 2021. Aber Pakistan wirft Kabul vor, aktuell diesen Terroristen in der Grenzregion Unterschlupf zu gewähren. Hinzu kam, dass die Zahl der Anschläge zuletzt relativ hoch war, mit vielen Opfern auf Seiten der pakistanischen Armee. Und dann vielleicht auch nicht zu unterschätzen, die Taliban in Afghanistan hatten einen hochrangigen Vertreter, nämlich ihren Außenminister, zu Besuch zum pakistanischen Erzfeind Indien gesandt. Also es gab viele Gründe, die Pakistan dazu verleitet haben könnten, zu sagen, wir müssen jetzt mal zurückschlagen. Das haben sie getan an verschiedenen Orten des Grenzgebiets mit offenbar zahlreichen Opfern auf beiden Seiten. Von über 200 toten Taliban spricht die pakistanische Seite, die auch sagt, 23 ihrer eigenen Soldaten seien getötet worden. Zahlen, die sich für uns nur schwer unabhängig überprüfen lassen. Die afghanische Regierung macht Pakistan übrigens auch für einen Anschlag in Kabul selbst verantwortlich. Also zusammengenommen, es ist eher unwahrscheinlich, dass das jetzt zu einem offenen, noch viel blutigeren Krieg zwischen den beiden Nachbarn führt, aber beunruhigend ist natürlich allemal und der Grundkonflikt ist natürlich keineswegs gelöst, auch wenn jetzt die Kämpfe aktuell erstmal abgeflaut sind.
Danke, Kai. Ja, unendlich viele Fragen stellen sich auch mit Blick auf die Lage in Israel und dem Gazastreifen. Wenigstens einige will ich nun weiterreichen an den Journalisten, Dokumentarfilmer und Buchautoren Richard C. Schneider. Der renommierte Nahost-Experte hat von 2006 bis 2016 unser ARD-Studio in Tel Aviv geleitet und schreibt seit Jahren für den Spiegel und die Neue Zürcher Zeitung über die Region. Wir kennen uns lange und duzen uns. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Richard.
Hallo Stefan.
Ja, die letzten Überlebenden der vor mehr als 2 Jahren von Hamas-Terroristen aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sind frei. In Israel war der 13. Oktober ein Tag der ganz großen Gefühle. Für US-Präsident Trump in der Knesset ein Tag der ganz großen Worte. Was ging dir an diesem historischen Montag durch Kopf und Herz?
Naja, dass ich mich erstmal wahnsinnig gefreut habe, dass die Geiseln rausgekommen sind, ist klar. Diese Bilder waren, wie schon bei früheren Geiselfreilassungen, extrem emotional, extrem berührend. Ich war überrascht, dass die Geiseln relativ gut aussahen. Doch man weiß von den schon früher freigelassenen Geiseln, dass die Hamas vor einem solchen Tag die Leute versuchen, ein bisschen aufzupäppeln und auch mit Medikamenten oder Steroiden sozusagen fit zu machen, damit sie nicht ganz so elend ausschauen. Das ist das eine. Das andere war aber natürlich, dass mir leider auch sehr klar war, dass spätestens ab heute die Probleme beginnen. Und die Probleme liegen auf der Hand, denn dieser Plan von Trump auf dem Papier klingt ganz toll, aber der Teufel steckt im Detail und da ist absolut noch gar nichts geklärt.
Dann steigen wir damit ein. Trump wird ja in Israel gefeiert für die Durchsetzung seines Friedensplans. Er habe so unzählige Leben gerettet, wurde Donald Trump in der Knesset ja überschwänglich gedankt. Der durch Druck erreichte Waffenstillstand ist doch aber zweifellos eine historische Leistung, oder?
Ja, das ist es. Und auch wenn wir alle unsere Probleme mit Donald Trump haben und auch das, was er politisch mit Russland macht oder mit der Ukraine oder was er auch in seinem eigenen Land macht, also wir sind uns ja alle klar, wes Geistes Kind Donald Trump ist. Aber er hat den Waffenstillstand durchgesetzt und die Geiseln freigekriegt. Niemand sonst. Nicht Joe Biden, nicht Friedrich Merz, nicht Macron, nicht Keith Starmer, niemand. Und insofern gebührt ihm für das, was er gestern erreicht hat, erstmal wirklich Anerkennung, muss man erstmal so sagen. Und natürlich auch von israelischer Seite der Dank dafür, dass nach 2 Jahren das Leid dieser Menschen endlich vorbei ist.
Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob nicht viel mehr Menschen noch am Leben wären, wenn der US-Präsident deutlich früher Stopp gerufen hätte und seinem Freund Benjamin Netanyahu in den Arm gefallen wäre. Wie siehst du das? Wer ist aus deiner Sicht verantwortlich dafür, dass es so lange gedauert hat?
Eigentlich alle. Es gibt niemanden, den man ausnehmen kann. Die Europäer, die immer viel sagen, viel drohen und dann mit Sanktionen begonnen haben, sind sowieso bei diesem ganzen Konflikt, das ist ja nun leider schon seit vielen, vielen Jahren so, im Prinzip Zaungäste und haben wenig direkte Einflussmöglichkeiten, nur indirekte. Also es hängt immer an den Amerikanern und es hängt immer natürlich auch an Israel und in dem Fall jetzt mit Gaza auch an der Hamas. Und wenn man sich so den Konflikt der letzten 2 Jahre anschaut, Dann gab es immer wieder Momente, wo die Hamas sich verweigert hat. Dann hat sich Netanyahu verweigert, dann wieder die Hamas, dann wieder Netanyahu. Und dann gab es im Hintergrund einen amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der übrigens vor über einem Jahr einen sehr ähnlichen Plan schon mal vorgeschlagen hat, wie den, der jetzt vorliegt. Der konnte gar nichts durchsetzen. Und auch Trump, der, man darf nicht vergessen, bevor er ins Amt kam, gesagt hat, er will jetzt einen Waffenstillstand und dass Geiseln freigelassen werden, sonst bricht die Hölle aus, also wie er immer so redet. Und tatsächlich haben alle Seiten so Angst gehabt, inklusive Netanyahu, dass sie erst mal gestoppt haben. Und dann kam es zu einem Waffenstillstand und wieder einer erneuten Freilassung von Geiseln, bis dann im März Netanyahu diesen Waffenstillstand mutwillig brach, eben auch aus innenpolitischem Druck. Und da hat ihn dann erstmal tatsächlich Trump sehr lange gewähren lassen, bis die Israelis einen großen militärischen und taktischen Fehler gemacht haben. Und das war der Angriff auf die Hamas-Granden in Doha in Katar.
Der Angriff auf einen Verbündeten der USA aus Sicht von Donald Trump, das wird als Wendepunkt beschrieben. Nun schweigen die Waffen. Ist Israel denn heute aus deiner Sicht sicherer als vor 2 Jahren?
Militärisch ja, denn erst einmal, die Hamas ist im Augenblick zumindest militärisch sehr geschwächt. Ich würde nicht sagen komplett geschlagen, aber extrem geschwächt. Sie hat auch das Problem, dass sie im Augenblick kaum eine Chance hat, Waffen hineinzubekommen nach Gaza. Es sind ja immerhin noch 53% des Gazastreifens von israelischen Truppen besetzt. Die israelischen Truppen haben auch die sogenannte Philadelphia-Route unter Kontrolle. Das ist die Straße entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, wo es eben sehr viele Tunnel gab, wo alles Mögliche reingeschmuggelt werden konnte. Also das ist momentan für die Hamas kein Weg, um irgendwie an Waffen zu kommen. Die Israelis haben die Hezbollah im Libanon ziemlich zurechtgestutzt. Syrien ist nicht mehr quasi in den Händen des Iran durch den Aufstand dort und durch die Vertreibung von Präsident Bashar al-Assad. Und Israel hat im Juni einen Krieg geführt gegen den Iran und hat den Iran dort auch massiv schwächen können. Ich glaube noch nicht, dass das Atomproblem des Iran damit vorbei ist. Aber sagen wir mal so, die sogenannte Achse des Widerstands, wie sie hieß, diese Gruppe von Organisationen, die mit dem Iran eng zusammenarbeiten und vom Iran abhängig sind, diese Achse des Widerstands ist extrem geschwächt. Es gibt noch die Houthis in Jemen, aber die sind zumindest im Augenblick keine existenzielle Bedrohung für Israel.
Das heißt, die Unterstützer, wenn ich das zusammenfassen darf, die Unterstützerorganisationen sind sozusagen der Hamas weggebrochen. Wenn wir jetzt auf diese Trümmerlandschaft gucken, die Bilder, die wir in der Tagesschau dauernd sehen, man kann sich ja kaum vorstellen, dass da überhaupt noch viele Terroristen aktiv sind, sich noch verstecken können und dass da noch Waffenlager sind. Oder gibt es die doch noch?
Man geht davon aus, dass es die noch gibt, weil das Tunnelsystem, das die Hamas über viele, viele Jahre da gebaut hat, das soll ungefähr 500 Kilometer betragen. Ich glaube, dass das U-Bahn-Netz in Berlin irgendwie 184 Kilometer lang ist, wenn ich mich richtig da erinnere an die Zahl. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also 500 Kilometer ist schon extrem auf mehreren Ebenen. Die Israelis haben eine ganze Menge zerstört, aber eben noch lange nicht alles. Die Tunnel insgesamt zu zerstören, sagen Experten, würde mindestens 3 bis 5 Jahre dauern. Was da unten möglicherweise noch gelagert ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber zum Beispiel, dass schon jetzt, nur innerhalb von 24 Stunden, die Hamas etwa 7000 Mann auf den 47% des Gazastreifens verteilt hat, von denen sich Israel zurückgezogen hat, die Armee zurückgezogen hat, um dort sozusagen sofort wieder als Ordnungsmacht zu existieren. Und was sie auch schon angefangen hat, sie hat angefangen, ihre Feinde zu exekutieren. Die Israelis haben in der zweiten Hälfte des Krieges Clans mit Waffen ausgestattet, damit die auch gegen die Hamas kämpfen. Und da gab es jetzt einen Clan, wo die Hamas 40 Mitglieder einfach wahllos tötete und andere Feinde der Hamas oder sogenannte Feinde auf einen Platz zusammenbrachte und vor der Menschenmenge dann standrechtlich erschoss. Also Die Gewalt geht in Gaza weiter und die Hamas zeigt, wir sind noch da.
Wir nehmen die Hamas hier ja vor allem als Terrororganisation wahr, aber sie war auch Ordnungsmacht über viele Jahre im Gazastreifen. Lässt sich der Terror dort einfach abstreifen für die Palästinenser, wie es der deutsche Außenminister ja gefordert hat?
Also ich habe diese Aussage von Herrn Wadephul gehört und dachte mir, wie naiv kann man nur sein, weil es ist, ein solcher Satz ist zweierlei. Erstens einmal ein Abwehren irgendeiner eigenen Verantwortung und eines eigenen Involviertseins, indem man sagt, ja, ja, das müssen die Palästinenser selber machen. Und zweitens, es ist auch wirklich eine Verkennung der Realitäten vor Ort. Wie soll das gehen, dass die Palästinenser selber den Terror abstreifen? Man darf auch nicht vergessen, dass wir alle im Westen, auch in Israel, natürlich solche Organisationen wie die Hamas als Terrororganisation verstehen. Aber dass viele Palästinenser solche Organisationen, vor allem jüngere, als Befreiungsbewegungen verstehen. Und dass da auch Zustimmung ist. Und die Zustimmung für die Hamas ist gewachsen vor dem 7. Oktober, also Jahre vor dem 7. Oktober, weil die Palästinenser gesehen haben, aus ihrer Sicht natürlich, dass die palästinensische Autonomiebehörde mit vielen Verhandlungen mit Israel für sie nicht viel erreicht hat. Hinzu kam noch etwas, was ganz wichtig ist. Die palästinensische Autonomiebehörde und die Fatah sind zutiefst korrupt. Und die Zustimmung für die Autonomiebehörde und für Präsident Abbas, der jetzt schon 20 Jahre an der Macht ist, obwohl er einst nur für 4 Jahre gewählt wurde, weil er Wahlen nicht mehr zulässt, die Zustimmung in der palästinensischen Gesellschaft ist extrem klein. Ich glaube, die liegt irgendwo bei 17%. Die Hamas galt lange, lange Jahre als nicht korrupt, wurde auch deswegen gewählt, weil sie auch, wie viele fundamentalistische Organisationen, nicht nur gegen den Feind gekämpft hat, sondern weil sie auch viele soziale Einrichtungen aufgebaut hat. Schulen, Krankenhäuser, Armenküchen und vieles andere, was den Menschen unmittelbar geholfen hat, sowohl in Gaza wie auch im Westjordanland. Und dementsprechend war die Zustimmung für die Hamas extrem groß. Wie sie jetzt unmittelbar ist nach dieser totalen Katastrophe, das ist schwer im Moment zu sehen. Da gibt es auch nur schwierig Möglichkeiten, echte Umfragen zu machen.
Aber Richard, man kann es sich ja ein bisschen vorstellen, nach den massiven Bombardements der Israelis ist ja auch denkbar, dass das weitere junge Menschen radikalisiert hat. Also wenn mein Bruder stirbt, wenn meine Eltern sterben in den Trümmern von Häusern im Gazastreifen, dann ist der Weg zur Hamas, die verspricht, dagegen zu kämpfen, doch nicht weit. Also die Frage ist, hat die Hamas mehr Terroristen verloren jetzt im Kampf gegen Israel oder mehr neue radikalisierte junge Männer gewonnen durch diesen erbarmungslosen langen Krieg?
Ich würde so sagen, ob die Hamas selber jetzt davon profitiert und gewinnt, das ist noch die Frage. Aber dass der Dschihadismus und der bewaffnete Kampf gegen Israel jetzt sozusagen viele junge neue Leute rekrutiert hat, das ist ganz klar. Und da wächst gerade die nächste Generation an Terroristen heran. Gleichzeitig aber, auch das muss man sagen, auch wenn Israel natürlich als Staat ganz anders funktioniert, ist der Rechtsruck in Israel, den es schon vorher gab, natürlich jetzt auch noch stärker, weil das Misstrauen gegenüber den Palästinensern nach dem 7. Oktober noch weiter gewachsen ist. Also auch da gibt es Tendenzen, die für einen Ausgleich nicht wirklich gut sind, wenngleich es immer noch etwa 55% der Israelis gibt, die im Prinzip für eine Zwei-Staaten-Lösung sind.
Über die Zwei-Staaten-Lösung reden wir auch gleich noch. Zunächst noch mal über die Sehnsucht der Palästinenser nach Selbstbestimmung. Was heißt denn das dann, wenn die Abbas-Leute als korrupt beschrieben werden von dir, die Hamas als immer noch auch terroristisch und gefährlich, diese verzweifelte Zivilbevölkerung, die all das erlitten und erduldet hat im Gazastreifen durch den Beschuss, an wen sollen die sich denn halten?
Ja, das ist wirklich die One-Million-Dollar-Frage. Die Biden-Administration hat dann nicht von der PA geredet, also der palästinensischen Autonomiebehörde, sondern von der RPA, also die reformierte palästinensische Autonomiebehörde, die sich sozusagen selber entkrustet und selber entkorrumpiert. Das ist natürlich auch wieder so Diplomatensprache, die alles und nichts sagt. Und letztendlich on the ground schaut es dann wirklich anders aus. Und das ist das wirkliche Problem, dass man im Augenblick ja tatsächlich nicht weiß, wen es in Palästina gibt, der tatsächlich etwas Neues aufbauen könnte. Was ganz klar ist, man wird jetzt auch in Gaza, und das haben wir beispielsweise in Deutschland so ein bisschen erlebt, sowohl am Ende des Zweiten Weltkriegs wie auch nach der Wiedervereinigung. Man wird in Gaza mit vielen Beamten, die unter der Hamas gearbeitet haben und die Hamas nahe sind, man wird auf sie nicht verzichten können, weil nur sie sich auskennen, wie man sozusagen solche Behörden irgendwie einigermaßen am Laufen hält. Also auch da wird es noch viele Probleme geben. Und möglicherweise wird man dann zu etwas kommen mit einer angeblichen Übergangsregierung, da werden wir sicher noch drüber reden, dass man sagt, man trennt quasi sehr bewusst den militärischen Arm der Hamas und belässt diejenigen in den Ämtern, in den Behörden, in den Ministerien, die man braucht, um Gaza einigermaßen wieder aufzubauen.
Jetzt sind wir mittendrin in den offensichtlich gewordenen Widersprüchen, die es in diesem 20-Punkte-Friedensplan von Donald Trump gibt. Die Frage, wer kann denn Hamas überhaupt entwaffnen und wer würde danach für Ruhe und Ordnung sorgen? Es ist ja die Rede von einer Regierung aus Technokraten. Das sind Leute, die du gerade beschrieben hast, Experten, die wissen, wie man in so einer katastrophalen Situation wieder Boden unter den Füßen kriegt und die Bevölkerung versorgt, richtig?
Ja, theoretisch klingt das alles sehr einsichtig und sehr überzeugend. Aber in der Praxis ist die große Frage, wer soll es machen? Die arabischen Staaten haben sich gestern bei diesem Gipfel in Sharm el-Sheikh extrem zurückhaltend geäußert. Vor allem auch die Emirate. Niemand will im Moment so wirklich einen Fuß hineinsetzen nach Gaza, weder militärisch noch politisch, weil man Angst hat, dass die Situation dort eben doch so volatil ist, dass alles ganz schnell zusammenbrechen kann. Und da will man nicht mittendrin sein. Denn anders als Donald Trump sehen die arabischen Staaten natürlich sehr viel präziser, genauer und realistischer, wie kompliziert die Lage in Gaza auch weiterhin ist. Also da ist schon mal die erste Frage, wer soll das machen? Inwiefern Europäer da helfen können, muss sich zeigen. Keith Starmer hat gesagt, dass man da sehr gerne bereit wäre zu helfen, dass die Briten das machen würden. Ja, aber dann ist die Frage zunächst einmal, bevor man überhaupt zu einer Übergangsregierung kommt, wer stellt die Truppen zusammen, die dann tatsächlich für Ordnung sorgen soll und die Hamas entwaffnen sollen? Da wird zwar dann geredet von den Saudis und den Indonesiern und ich weiß nicht wen, vielleicht auch sogar die Türkei. Aber da denke ich, werden auch die Israelis ihr Veto bei vielen einlegen, weil sie zum Beispiel die Türkei ganz gewiss nicht vor ihrer Haustüre haben möchten, weil die Animositäten zwischen Benjamin Netanyahu und Recep Tayyip Erdogan sind ja bekannt und die gehen ja über viele, viele Jahre bereits. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Israelis auch vor einer Sache Angst haben, dass es dort irgendeine Truppe gibt, egal wie die sich zusammensetzt. Die Hamas wird sich nicht entmachten lassen und beginnt möglicherweise mit neuen Terrorangriffen. Und dann wird die israelische Armee reagieren wollen und müssen und hat dann aber das Problem, dass dann sozusagen im Schussfeld eine internationale Truppe steht. Also da gibt es so viele Fragen, so viele offene Fragen, die jetzt wirklich erst einmal geklärt werden müssen. Und da sieht man, dass der Teufel wirklich im Detail steckt und dass das sich ewig lang hinziehen kann, was aber nicht gut ist, weil dieses Machtvakuum füllt halt zunehmend die Hamas wieder.
Gleichzeitig wird auch schon über die Organisation des Wiederaufbaus geredet und wir hören immer noch den Begriff, den du auch gerade schon genannt hast, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. Ich glaube, Emmanuel Macron war es, der französische Präsident, der nochmal deutlich gemacht hat, dass für Frankreich und viele Europäer nur die Zwei-Staaten-Lösung langfristig sozusagen eine Perspektive für die Palästinenser bietet. Aber wie soll die aussehen? Jetzt gucken wir nochmal auf die Regionen, die dann zu diesem Palästinenserstaat gehören würden. Dazu würde ja auch das Westjordanland gehören müssen, richtig?
Ja, also ich musste mich jetzt wirklich zurückhalten, um nicht laut loszulachen, weil Macron kriegt es ja nicht mal hin, seinen eigenen Staat einigermaßen am Laufen zu halten, aber er ist dann immer der am lautesten jetzt gerade so von der Zwei-Staaten-Lösung redet. Und im Grunde genommen sind seine Bemühungen nichts anderes als Ablenkungsmanöver für das Desaster, das zurzeit in Frankreich ist und herrscht. Aber seien wir mal ganz ehrlich und machen wir uns mal wirklich klar, was die Realitäten sind. Die Zwei-Staaten-Lösung ist ein wunderbarer Traum, von dem wir heute nach diesem Krieg noch weiter weg sind, als wir es schon vorher waren. Über die Zwei-Staaten-Lösung heute nachzudenken, ist insofern unsinnig, weil bis es zwei Staaten geben könnte, muss eben so viel anderes passieren. Und wie das passieren soll, haben wir gerade schon so ein bisschen besprochen, weiß im Augenblick niemand. Theoretisch, in der Theorie weiß jeder, wie die Zwei-Staaten-Lösung ausschaut. Diese Gespräche hat es schon viel früher in den 90er Jahren, in den 2000ern gegeben. Und jeder weiß, wie diese Landkarte einer Zwei-Staaten-Lösung ausschaut. Also das Westjordanland, Gaza, die Israelis würden für die großen Siedlungsblöcke ein paar Prozent der Negev-Wüste beispielsweise abgeben an die Palästinenser. West-Jerusalem wäre die Hauptstadt Israels, Ost-Jerusalem die Hauptstadt der Palästinenser. Die Stadt wäre eine offene Stadt und alles wäre gut, in Anführungszeichen. Aber davon sind wir Lichtjahre entfernt. Lichtjahre, nicht nur wegen dieses Krieges, nicht nur wegen der Feindschaft, nicht nur wegen dieses wachsenden Extremismus auf beiden Seiten, sondern auch deshalb, weil die Palästinenser untereinander extrem zerstritten sind. Das war einerseits israelische Politik oder besser gesagt die Politik von Benjamin Netanyahu nach dem Prinzip wirklich divide et impera, hat er ja auch über Jahre die Hamas stark gemacht, indem er Katar erlaubt hat, Millionen nach Gaza zu bringen, damit die Hamas dort agieren kann, sozusagen auch als Pendant, als Gegenpol zur palästinensischen Autonomiebehörde, um so auch Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Aber die Palästinenser, selbst ohne solche Aktionen der Israelis, sind untereinander einfach bitterlich zerstritten. Sie kriegen es nicht hin, seit vielen Jahren eine einheitliche Regierung zu stellen. Es gab immer wieder Versuche zwischen Hamas und Fatah, dann wieder eine Regierung zu bilden. Und ich erinnere mich, ich war noch Korrespondent der ARD, und dann gab es mal wieder eine Unterschrift in Kairo, wo sich die beiden Seiten dann wieder vereint haben und gesagt haben, wir bilden jetzt eine neue Regierung. Und dann haben alle Zeitungen in Deutschland sofort auf ihren Website gesagt, also neue Einheitsregierung, es gibt Hoffnung, es gibt eine Zukunft. Ich hatte dann damals in den Tagesthemen gesagt, naja, dieser Vertrag wird nicht länger halten als die Tinte, bis sie trocken ist. Und genau so war es. Drei Tage später war alles wieder vorbei.
Richard, du hast die zerstrittenen Palästinenser angesprochen. Die Israelis sind aber auch nicht voller Harmonie. Wir haben lange Zeit gesagt, Netanyahu würde den Krieg künstlich verlängern, um sein politisches Überleben sozusagen sicherzustellen. Nach der Rede von Trump in der Knesset, hast du das Gefühl, dass Netanyahu jetzt noch mal eine Chance sieht, im Amt zu bleiben, obwohl viele in Israel mit ihm abrechnen wollen und er nicht den vollumfänglichen Rückhalt der Bevölkerung genießt? Wie siehst du seine Rolle?
Also in der Tat, die israelische Gesellschaft ist ja zutiefst gespalten und eine große Mehrheit ist tatsächlich gegen diese aktuelle Regierung. Ich habe die Befürchtung, dass dadurch, dass zumindest für den Augenblick Donald Trump Bibi die Hände gebunden hat.
Also Benjamin Netanyahu, seinem Freund.
Genau. Also jeder in Israel nennt ihn nur Bibi, das ist irgendwie wie ganz, ganz normal. Also dass Netanyahu die Hände gebunden sind und er jetzt, was Gaza betrifft, wenig machen kann. Und was das Westjordanland betrifft übrigens auch. Also da hat Trump tatsächlich auch diesen Träumen der Rechtsextremisten in der Regierung Netanyahu wirklich einen Riegel vorgeschoben. Und das ist auch sehr gut so. Ich glaube aber genau deswegen wird Netanyahu, weil nächstes Jahr in Israel Wahlen sind oder Wahlen sein sollen, alles versuchen, um diese Wahlen zu gewinnen. Und das bedeutet, dass er versuchen wird, seine Position, seine innenpolitische Situation und Position so zu festigen, dass er überhaupt eine Chance hat, wiedergewählt zu werden. Und in welche Richtung das genau geht, ist im Augenblick noch nicht abzusehen. Aber die Gefahr, dass er beispielsweise seine Justizreform, die ja 2023 losging und wo es ja irrsinnige Proteste dagegen gegeben hat, weil sie im Kern dafür sorgen will, dass es keine Gewaltenteilung mehr gibt. Also das wäre auch das Ende einer liberalen Demokratie. Das könnte er jetzt möglicherweise weiter fortsetzen. Es könnte aber auch sein, dass Netanyahu sich jetzt sehr bewusst politisch mehr in die Mitte bewegen wird, um sich abzusetzen von den beiden Rechtsextremisten Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich. Der eine ist nationaler Sicherheitsminister, der andere ist Finanzminister, um vielleicht in der Mitte dann Stimmen zu bekommen und mit einer neuen Position der Mitte dann auch rechte Parteien, die jetzt in der Opposition sind, möglicherweise in eine neue Koalition hineinbringen zu können.
Ein Blick in die Kristallkugel. An Konfliktpotenzial mangelt es nicht. Wir werden hier, das kann ich versprechen, auch künftig die Lage im Nahen Osten wieder beleuchten. Danke für deine Einschätzung und deine Analyse, Richard.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt, welche Ziele Donald Trump verfolgt, dann empfehlen wir euch diesen Podcast von NDR Info.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni und in unserem Podcast Amerika, wir müssen reden, besprechen wir, wie Donald Trump Geschichte schreibt. Denn tatsächlich hat er im Nahen Osten etwas mit angeschoben, das historisch sein könnte. Aber es bleiben noch viele Fragezeichen. Für Trump offenbar jedoch kein Hindernis, nicht schon mal die große Ära der Harmonie im Nahen Osten auszurufen. Weshalb er selbst einerseits schon nach dem Friedensnobelpreis greift und sich von allen möglichen Freunden und Amtskollegen dafür vorschlagen lässt. Und gleichzeitig lässt er im eigenen Land aber die Nationalgarde aufmarschieren. Wie das zusammenpasst, bespreche ich mit meiner Frau, der US-Journalistin Jiffer Bourguignon. Und unseren Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek oder überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört.